Eine Tüte Heimat. Der Podcast über regionale Ökosysteme. Von Ecosystems for Business.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Eine Tüte Heimat. Regionalökonomie neu gedacht. Der Podcast zur Heimatstärke und regionale Ökosysteme. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße ganz herzlich Holger Hammes. Moin, hallo Holger.
Hallo Corinna, grüße dich.
Ja, vielen Dank. Holger, wir haben uns ja neulich in Montabaur kennengelernt. Da ja, hat unsere Zusammenarbeit, unser Austausch den Anfang gehabt. Wir haben schon einige Stunden miteinander verbracht, haben spannende Inhalte ausgetauscht und wir wollen unsere Zuhörenden ein Stück weit auch teilhaben lassen, was unsere Gespräche beinhalteten oder was speziell ihr auch macht. Mit ihr, da meine ich die Bligit GmbH mit Sitz in Wuppertal. Holger, ich stelle dich noch kurz unserer Zuhörerschaft vor. Darf ich dein Alter verraten? 53 Jahre?
Ja. Darfst du. Ja.
So getan. Holger, du bist 53, bist verheiratet, hast zwei Kinder. Du bist geborener und begeisterter Wuppertaler, Sparkassenbetriebswirt und Kommunikationsexperte, der seit 20 Jahren regionale Plattformprojekte erfolgreich konzipiert und auch begleitet hat. Dein Herz schlägt für die Förderung regionaler Strukturen. Also ich würde behaupten, du bist absolut richtig bei unserem Podcast Eine Tüte Heimat. Holger, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne, Corinna.
Ja, Holger, dann lass uns doch starten. Wir sprechen über Bligit. Jetzt fragen sich, glaube ich, schon die ersten: Bligit, was ist das denn? Eine Abkürzung, ein Akronym, ein Kunstwort. Wofür steht denn euer Name Bligit?
Ja, Bligit ist das Ende eines wirklich aufwendigen Markenfindungsprozesses, den wir durchlaufen haben, als wir die Plattform gebaut haben, weil wir gesagt haben, Heimat heißt ja auch vor allem auch junge Menschen zu erreichen. Und wie machen es denn eigentlich die großen Plattformen hauptsächlich, die wir alle kennen im Markenbildungsprozess, Facebook, Instagram, WhatsApp, das sind alles Akronyme für Dinge, die diese Plattform funktional beinhalten. Und so haben wir einen Markenfindungsprozess gemacht, wo wir natürlich geguckt haben, auf welche mentalen Konzepte zahlt denn das, was Bligit als Plattform kann, ein. Und da kamen dann natürlich, wenn man dann Brainstorming macht und die vielen gelben Zettel an der Wand hängen, irgendwann kamen Worte raus, die immer wieder auftauchten. Und das war unter anderem das Wort, das Kernwort Blick. Also und man hatte den Rundblick, den Überblick, den Durchblick, den Einblick. Der tauchte irgendwie immer wieder auf. Und wir haben gesagt, das ist ja eigentlich eine der naheliegendsten Wortschöpfungen, die wir da benutzen können. Jetzt kannst du dir vorstellen, das Wort Blick kann man nicht schützen, ist auch mit CK nicht so sexy im Geschriebenen. Und dann haben wir einfach gesagt, lass uns damit mal spielen. Und das ist jetzt mehr so Marken-Insight. Wir haben dann gesagt, zwei unserer Kernwerte sind auch Geborgenheit und Gemeinschaft. Aha. Als Gefühl. Und die beiden Gs drücken das nochmal aus für den Insider. Aha. Dann haben wir aber auch gesagt, das Wort Blick alleine mit GG, das ist uns zu wenig. Wir wollen eigentlich die Tat. Was tut man denn da? Ne? Also wie bei WhatsApp, WhatsApp, um das ein bisschen ausdrücken, und sind wir zu Bligit gekommen. Ne? Also, und das kann man so ein bisschen frei übersetzen. Blicke es, erblicke es. Da gibt es die lustigsten Interpretationen. Wichtig ist am Ende, im Backtesting hat das die jungen, vor allem die jungen Leute überzeugt. Die fanden das richtig cool.
Habt ihr ja wirklich gefragt vor Ort.
Ja, wir haben ein Board gemacht dazu und mittlerweile kann man auch sagen, dass die Marke hier in Wuppertal komplett etabliert ist. Die ersten Wortspiele finden damit auch statt. Und, obwohl wir auch die Plattform ja white labeln können, ist es so, dass auch unsere erste Partnerstadt, mit der wir arbeiten, sich auch für den Markennamen entschieden hat. Das ist eigentlich eine coole Sache, das zusammen mit der Stadt dann zu verbinden. Also Bligit Wuppertal, Bligit St. Louis.
Jetzt verrätst du schon so viel, du spoilerst schon.
Ich spoiler schon ein bisschen, genau.
Ja, okay. Gut, das war der Namensfindungsprozess, aber dann lass uns doch noch mal einen Schritt vorher anfangen, Holger. Wann war denn die Geburtsstunde von Bligit, als ihr noch nicht wusstet, dass es Bligit heißen soll?
Ja. Angefangen hat alles im Grunde im Herbst 2017. Da gab es ein erstes Treffen der damals kommunalen Unternehmen hier in Wuppertal, also den Wuppertaler Stadtwerken, der Stadt Wuppertal, die damals Modellkommune NRW wurde, eine von fünf Städten, die Sparkasse Wuppertal und wir haben uns damals zusammengesetzt in der Art und Weise, dass wir überlegt haben, wir haben alle Einzugsgebiet Wuppertal, Verantwortungsgebiet Wuppertal. Was heißt denn eigentlich dann der öffentliche Auftrag solcher kommunalen Unternehmen, der ja da ist? Ein Stadtwerk ist Infrastrukturgeber, eine Sparkasse ist Wirtschaftsförderer, Gemeinwohlförderer und auch Versorger von der finanziellen Grundversorgung. Eine Stadt hat hoheitliche Aufgaben in der Verwaltung. Aber was heißen denn eigentlich diese ganzen öffentlichen Aufträge im digitalen Raum? Das war das gemeinsame Finding, wenn man so will, der drei Player. Und daraus ist ein Diskussionsprozess entstanden, der dann nochmal richtig Rückenwind bekam, weil die Stadtwerke Wuppertal nach Estland eingeladen worden sind im Frühjahr 18 und da im Prinzip dann so richtig in die Zukunft geschaut haben mal. Wie ist das, wenn ein Staat, der ja Ende der 90er Jahre aus der damaligen Sowjetunion, wo ich komplett sich neu organisieren musste, mit nur 1,3 Millionen Einwohnern natürlich, das ist ein Unterschied und überhaupt keinen gewachsenen Strukturen. Wie hat der das gemacht? Und da wurde sehr, sehr schnell klar, wohl in der Präsentation, das ist eben bis nach Wuppertal auch rübergeschwappt, dass man sowas schon denken kann, auch mal für eine Region, zusammen eine Plattform zu bauen. Und aus diesem Commitment, das zusammenzumachen, ist dann geworden, dass eine der führenden Unternehmen, die das dort begleitet haben, die Firma Nortal AE aus Estland, wir für eine Machbarkeitsstudie eingeladen haben, hier in Wuppertal. Und das war so eine begeisterte Zusammenarbeit, dass daraus dann wurde, dass man zusammen diese Plattform konzipiert und entwickelt. Und bis heute ist da also auch neben dem wirtschaftlichen eine tiefe freundschaftliche Verbindung zu Nortal, die uns auch weiter begleiten an der Seite und auch immer wieder Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, so ist die Geschichte, so hat das angefangen. Und 2020 im November dann war die Plattform dann ready for the market, wie man sagt. Natürlich unglücklicherweise mitten im Auge von Corona.
Ja, okay. Also wir haben über die Geburtshelfer gesprochen. Das waren ganz klar Stadtsparkasse Wuppertal, Stadtwerke Wuppertal und die Stadt. Treiber war dann auch das Land Estland, habe ich so verstanden. Gab es denn noch andere, ja, strategische Leitplanken, die vielleicht schon vorher gesetzt waren aus eurer Sparkasse?
Ja. Also beide Unternehmen, jetzt insbesondere die Sparkasse und auch die Stadtwerke, haben Digitalstrategien vorher für ihre Unternehmen oder für ihr Geschäftsgebiet aufgesetzt. Immer mit der zentralen Frage, was heißt es denn eigentlich für mich als Regionalbank, jetzt aus der Brille einer Sparkasse oder auch einer Volksbank gesprochen, das ist ja im Grunde die gleiche Fragestellung, was heißt das denn eigentlich für mich? Wie soll mein Geschäftsgebiet sich im digitalen Raum entwickeln? Wie will ich darauf Einfluss nehmen? Welche Rolle will ich spielen? Also diese Frage ging dem sicherlich vor, genauso bei den Stadtwerken auch. Welche Rolle will ich als Infrastrukturgeber spielen? Verstehe ich Infrastruktur geben auch als Geben eines digitalen Raumes und nicht nur eines Stromnetzes? Also das Ganze etwas weiterzudenken. Und bei einer Stadt, ja, bin ich eigentlich nur in meinen Verwaltungsthemen unterwegs, da möchte ich auch links und rechts davon. Weil am Ende dreht sich dann alles, und da kommen wir ja gleich noch zu, um die Frage, wie schaffe ich Relevanz? Wie schaffe ich Relevanz in der Region im Wissen, dass ich die großen amerikanischen Plattformen immer im Wettbewerb neben mir habe?
Ja, absolut. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, Holger. Aber lasst uns doch vielleicht mit der Ausgangssituation von Bligit anfangen. Wie seid ihr denn dann auch seinerzeit gestartet? Wie können wir uns so, ich sag mal, die Version Bligit 1.0 vorstellen? Welchen Funktionsumfang gab es denn damals?
Ja, das ist interessanterweise vielleicht jetzt eine Überraschung. Wir haben also nicht den klassischen MVP-Ansatz, einen Minimal Viable Product gewählt, den man normalerweise wählt. Weil, das hatte ich gerade schon gesagt, eine Stichwortfrage bei der Konzeption war im Grunde ja, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ich Relevanz täglich erzeugen will, was ist denn der Treiber dafür? Und dieser Treiber ist natürlich, dass ich thematisch relativ breit sein muss, wenn ich mich an Bürgerinnen und Bürger der Region richte. Die sind vom Altersband, vom kulturellen Hintergrund, von der Sozialetablierung sehr unterschiedlich. Und wenn ich also Content aus den verschiedensten Bereichen brauche, brauche ich also eine Plattform, die relativ viel Funktionsumfang bietet. Das hat uns so ein bisschen aus dem einen Erfolgs-Use-Case-Denken, was wir alle kennen aus der Plattformökonomie, ein bisschen rausgeholt. Und wir wussten eigentlich, wir haben den witzigen Titel dann für uns gefunden. Wir haben das QIP gehabt, also das Qualified Intermediate Product, so haben wir es genannt. Mhm. weil wir wussten, wir müssen deutlich mehr Umfang bieten als ein normales Startprodukt
Ja.
als Plattform. Also im Grunde gab es am Anfang die wesentlichen Funktionen, die du heute auch in Bligit siehst, die gab es auch damals schon. Wir haben sie natürlich durch die Corona-Krise teilweise unterschiedlich stark bespielt. Der gesamte öffentliche Sektor, Veranstaltungen, das war natürlich alles nicht greifbar, insofern tot. Und das war dann so ein Stück weit, man hat eben die Sachen in der Corona-Zeit bespielt, die gingen.
Habt ihr damals ans Aufgeben gedacht als Corinna?
Nein.
Corinna wollte ich schon
Auch
sagen. Um Gottes
schön.
Willen, als Corona euch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
Nein, wir haben also ans Aufgeben auf gar keinen Fall. Dafür war das ganze Investment und die Konzeption schon viel zu weit. Was wir allerdings kurz mal überlegt hatten, ist, verschieben wir den Startzeitpunkt. Dagegen hat sich dann allerdings relativ schnell auch, muss man sagen, Zuspruch dann auch aus dem Bereich der Stadt, in der Art und Weise, dass man schnell gemerkt hat, wenn so eine Plattform anpassungsfähig ist und flexibel und offen, wir dann eben ganz das Thema Corona darüber gespielt haben. Und wir waren in der Lage, Testcenter, diese ganzen Informationen, die täglichen, Push-Nachrichten an die Bevölkerung abzuwickeln. Und so haben wir natürlich so ein bisschen Sorge gehabt, jetzt kriegt die ganze Sache so eine Corona-Prägung, Stempel. Ich würde aber sagen, das haben wir dann relativ schnell dadurch, dass wir in den Zeiten, wo es dann möglich war, wieder Öffentlichkeit zu zeigen, auch diese Kontrapunkte gesetzt haben, haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen und diese Zeit ausgelassen. Aber das war definitiv eine Zeit des Zweifelns. Das ist aber etwas, was man, glaube ich, sowieso wissen muss, wenn man eine regionale Plattform betreibt. Da wird es immer Höhen und Tiefen geben. Und das ist eine große Aufgabe, die definitiv auch Durchhaltevermögen braucht, gerade am Anfang.
Ja, ist gut, dass du das auch nochmal so betonst. Aber lass uns doch jetzt mal auf den Status quo heute schauen. Was kann Bligit heute? Was wird denn euren Bligit-Nutzern geboten?
Also das, was wir am allerwichtigsten finden, ist, wir haben einen mobilen Zugang für die Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Stadt. Das mit 360 Grad Perspektive. Das heißt, ich finde dort vom Verein bis hin zum Großunternehmen über Gastronomie und Handel, Infos zu Schulen, Kindergärten, Freizeit, Veranstaltungen. Ich kann dort alles finden. Und das ist also letztendlich das Einfachste. Und das über das, was letztendlich jeder in der Hosentasche hat, nämlich das Smartphone. Das war unser Hauptanspruch über einen Zugang. Das ist auch unser Hauptlearning von den estländischen Kollegen von Nortal, die wirklich, man muss es sagen, radikale Userzentrierung. Weil man uns sehr deutlich auch damals gesagt hat, wenn ihr es nicht schafft, auf die User zu hören, auf die Userinteressen vor Ort einzugehen, werdet ihr nicht bestehen können gegen amerikanische Plattformen, die rein Use Case getrieben unterwegs sind. Und das muss ich sagen, war einer der wertvollsten Ratschläge, die wir bekommen haben und auch ist heute der, glaube ich, wenn man von Erfolgstreibern spricht, muss man sagen, der wesentliche Punkt, dass wir so offen sein können, dass wir so userfokussiert sind und das jetzt auch ganz konkret weiterentwickeln. Also wir rücken jetzt noch näher in der nächsten Version von Bligit an den Nutzer ran, als wir es heute schon sind.
Wann kommt die nächste Version?
Nächste Version wird in verschiedenen Iterationsstufen ab September umgesetzt. Das bedeutet im Prinzip, dass die Alltagshilfe, die ich über Bligit bekommen kann, also wann fährt morgens mein Bus ab, wo sind meine Lieblingstankstellen mit dem Preisalarm, welche Blitzer stehen auf meinem Weg zur Arbeit, wie ist der Pollenflug heute, welche Mülltonnen muss ich rausstellen, also all diese Alltags Pain Points, die möchten wir lösen, weil dazu einfach auch Google teilweise die Informationen nicht hat, ne? Weil die auf lokalen Datenquellen kommen, an die die großen Unternehmen nicht rankommen. Das ist eine der Hauptfunktionen. Und dass ich dann eben auch sage, wenn ich das Cockpit sehe, die Hauptseite von Bligit, ich dort definitiv alle selbst konfigurierten Themen sehe. Ersten Blick nicht also die Allgemeinheit präsentiert bekomme der Stadt, sondern sofort nach meinen Interessen und Vorlieben und Problemstellungen aus dem Alltag sortiert bekomme. Das wird die große Veränderung noch sein und die es, glaube ich, noch besonders, mehr besonders machen wird. Alles aus User-Feedback, ne? Also das haben wir alles.
Ja. Ja, okay. Ich hatte eben schon rausgehört, also einmal der Wettbewerb, das sind die Region, die großen globalen oder amerikanischen Plattformen, die wir alle vor Augen haben, die überall omnipräsent sind. Und ich habe jetzt gerade schon rausgehört, eure Abgrenzung genau zu diesen großen Plattformen ist dann dieser regionale Bezug, dass ihr wirklich dann auf die Lokalität, auf die Abgrenzung vor Ort geht und einfach mit Daten oder mit Features, mit Angeboten dann punkten könnt, die die Großen nicht darstellen, nicht realisieren können. Ist das richtig?
Ganz genau. Also auf der einen Seite eben lokale Daten in Anwendungsfällen greifbar machen, Nutzen stiften, ne, der so nicht vorhanden ist, weil wir wollen auch nicht Google kopieren, lokal. Okay. Und das zweite eben ist auch ein lokales Community-Gefühl aufzubauen, ne? Also man sagt, man macht eine Stadt, die sich ja doch in der Identität, wir haben alle ein Heimatgefühl. Ein oder anderen sagen auch, es ist stärker ausgeprägt als damals, wobei ich glaube, das ist generationsabhängig, diese Aussage. Persönlich ist meine Meinung. Aber definitiv gibt es ein Heimatgefühl. Und egal, ob ich zugezogen bin oder ob ich da geboren bin. Und das greifbarer zu machen, auch nochmal lokale Besonderheiten rauszuarbeiten. Das machen einige klar, auch in Facebook-Gruppen. Aber das ist irgendwo doch wieder ein abgeschotteter Bereich. Und eine Stadtplattform oder Regionalplattform bietet, glaube ich, andere Möglichkeiten, dieses nach oben zu arbeiten. Und die Kommune muss sich ja auch die Frage stellen, will ich eigentlich eine eigene Souveränität? Also möchte ich als Regionalbank, als Kommune, als Stadtwerk, möchte ich da nicht auch ein Stück weit in dem Geschäftsgebiet so ein bisschen Kommunikationshoheit aufbauen und daraus auch hinterher dann Transaktionen vielleicht auch ermöglichen?
Ist ja dann der nächste interessante Schritt, ja, genau.
Und da gehen wir auch klassisch vor, nach der Plattformökonomie so ein Stück weit, also aus der Information in die Interaktion, in die Transaktion. Erstmal die Hausaufgaben machen in der Information, also so zielgruppenrelevant wie möglich, so individuell wie möglich auszuspielen und dann zu identifizieren, welche Use Cases kann man dann aufsetzen, die auch Transaktionspotenzial haben. Und auch hier wieder Plattformen letztendlich zu imitieren oder zu konterkarieren. Das ist das Ziel. Und da haben wir auch erste Ideen fürs nächste Jahr aus der Rubrik Stadtmarketing insbesondere. Dass wir sagen, was kann man denn regional so für Bürgerinnen und Bürger greifbar machen, so an digitalem Ticket-Bundling oder exklusiven, wie soll man es mal, Kartenkontingenten für bestimmte Dinge oder so ein Friday-Evening, Careless-Paket für das Lieblingsviertel. Also da gibt es ganz viele Ideen. Jetzt gerade, wo die Corona-Zeit vorbei ist, wo das wieder anfängt, alles richtig schön zu blühen, wird das so in Richtung Transaktion sein, wo wir sagen, das ist was Besonderes, was andere so nicht haben.
Ja. Wie viele Nutzer habt ihr denn, Holger?
Wir haben jetzt heute Morgen die 46.000 überschnitten. Also, und das ist, denke ich mal, eine ganz ordentliche Zahl, im Verhältnis auch zur Einwohnerschaft, wenn man das sieht.
Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Wie viel hat
Wir
Wuppertal?
sind 355.000 und das ist jetzt so eine Quote so um die 12, 13% Durchdringung.
Also ganz
Das
ordentlich.
ist schon ganz ordentlich, genau. Vor allen Dingen schön ist, sie ist altersübergreifend. Sie ist jetzt nicht nur jung oder nicht nur alt. Wir haben also ein gutes Abbild der Bevölkerung. Und ja, das ist aber was, wo wir sagen, das ist jetzt Startszenario und das muss jetzt ausgebaut werden.
Okay. Ja, wollen wir auf den Punkt Skalierung und Weiterentwicklung schon zu sprechen kommen, Holger? Das hätte mich jetzt nämlich brennend interessiert. Wir haben gehört, wie so euer Entwicklungsweg war. Es gab ein paar Höhen und Tiefen. Corona hat da sicherlich auch gewisse Teilschuld gehabt, dass ihr noch ein bisschen nachjustieren musstet. Habt da sicherlich dann auch wichtige Learnings erfahren. Und jetzt seid ihr in so einer Phase, ihr wisst, es funktioniert, ihr könnt es. Eure 360-Regionalplattform ist aktiv, ihr habt eine gute Useranzahl und jetzt hast du eben gerade beim Intro schon Saarlouis erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Was hat denn Bligit in Saarlouis im Saarland verloren?
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, wo man sich natürlich darüber freut, wenn sowas passiert. Und zwar wir haben relativ früh auch mal einen Fachartikel in einem Heft der Stadtwerke veröffentlicht, was wir da so tun. Das war, glaube ich, 2021. Und dann hat uns der Jörg Rink, Prokurist aus den Stadtwerken Saarlouis, damals halt angerufen und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ihr habt die Plattform gebaut, die wir auch gerne bauen wollen. Und dann sind wir wirklich in ein sehr, sehr schönes Gespräch gekommen mit dem Herrn Dr. Levachet, auch dem Geschäftsführer dort, und haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir da gleich denken, strategisch denken. Und dann im Grunde gesagt, lass uns doch mal über eine Pilotierung einer Plattformklonung nachdenken. Wir machen jetzt mal daraus ein Lizenzmodell. Und weil die sie auch gerne wollten, dass wir das von unserer Erfahrung als Betreiber auch für St. Louis mitbetreiben. Weil ich glaube, eine Sache, die uns bei der Bligit GmbH auszeichnet, ist eben, wir betreiben und entwickeln selbst. Das heißt, wir machen nicht irgendwas am grünen Tisch und dann wird das, sondern wir erleben auch, wie unsere Plattform wirklich funktioniert und nicht, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist. Und dann sind wir eben in eine Projektphase gegangen zusammen und haben dann innerhalb von einem halben Jahr die Plattform konzipiert und fertig gemacht. Und ja, jetzt ist sie seit 2. Mai in der Family and Friends Phase live auch in den App Stores als Bligit St. Louis verfügbar. Wir freuen uns riesig drauf über die Teamerweiterung in Saarland. Ja, und wünschen uns im Prinzip, Gleichgesinnte zu finden, die sagen, wir haben den gleichen strategischen Anspruch, wir möchten vielleicht mit euch gemeinsam so einen Weg gehen, weil es ist ja immer nicht jetzt nur aus der wirtschaftlichen Perspektive raus, ist Skalierung interessant. Für uns ist es ideell. Wir kommen aus dem öffentlichen Auftrag raus. Wir möchten sehr gerne deshalb Gleichgesinnte finden, die ähnlich denken. Die wissen auch, für sowas braucht man einen gewissen langen Atem, um das zu etablieren vor Ort und auch eine Grundlagenarbeit, die man leisten muss aus einem lokalen Netzwerk heraus. Und der Initiator kann natürlich da eine Regionalbank sein, wie eine Sparkasse, eine Volksbank, ein Stadtwerk oder auch alle zusammen in Form eines Vereines oder ein privater Mäzen, der sagt, ich möchte meiner Region was Gutes tun. Und das geht sogar so weit, dass wir sagen, wir möchten da eine Community aufbauen, die diese Plattform betreiben kann, sodass wir auch sagen, in dieser Community kann man gemeinsam Features entwickeln. Wobei wir eine gewisse Weiterentwicklung von uns aus fest vorsehen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man Lizenzpartner von uns wird. Aber wir können uns genauso vorstellen, dass wir den Code mit unseren Plattformpartnern teilen und die zum Beispiel über eine Universität sagen, ich mache da mal einen Hackathon und entwickle ein neues Feature. Das ist das Ziel. Wir wollen langfristig eine regionale, stabile Plattform für alle, die so ticken wie wir und sagen, Mensch, sowas könnte spannend sein als Weg.
Ja, okay. Da waren ja ganz viele Botschaften, einmal natürlich zu eurem Skalierungsansatz enthalten, aber auch Botschaften, wie kann man auch Grundlagen schaffen, damit es dann funktioniert, damit wirklich diese Plattform in der Region angenommen wird. Und ich glaube, das ist auch nämlich unsere Erfahrung. Man muss aus diesem Silo, also für sich abzuschotten als Unternehmen, als Organisation, ob das jetzt eine Regionalbank ist oder Stadtwerke oder ein anderes Unternehmen, hin zu einem Austausch, zu einer echten Kooperation, dass man gemeinsam im Sinne einer Region und im Sinne der Menschen, die in dieser Region leben, ja gemeinsam so eine Initiative zu starten. Und das heißt, sich selber als Organisation ein Stück weit zurücknehmen und dann wirklich gemeinsam auf Augenhöhe das voranzutreiben und auch diesen organisatorischen Rahmen zu schaffen. Den hattest du ja auch eben gerade angesprochen. Gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Das Ganze ist verbunden mit einem Mindshift. Das war ja auch so ein bisschen der Untertitel zu meinem Vortrag seinerzeit in Munterbauer, weil
richtig.
Dafür braucht es einfach ein kulturelles, neues Verständnis. Und von daher finde ich es gut, dass du das eben auch nochmal in die Richtung gebracht hast. Das eine ist das Technische, das andere ist aber wirklich, welche Basis habe ich dann vor Ort und wie kann ich mit den richtigen Regionalakteuren, die auch ein Interesse daran haben, mich vernetzen und das gemeinsam aufbauen. Ja. Also toll, spannend. Also Skalierung steht bei euch auf der Agenda ganz weit oben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, immer im Sinne der Sache. Nicht, das ist uns wichtig. Die Qualität gilt hier vor der Quantität und vor allen Dingen, dass man das gleiche Mindset hat das gleiche Verständnis. Und du hast das auch gerade gesagt, nochmal ganz wichtig. Es segelt ja auch hier bei Sparkasse und Stadtwerk abseits der Kernmarken.
Ja,
wir sind genau. Aus der Banking-Brille raus, wären wir ja im Beyond-Banking-Feld jetzt hier.
Ja, ja.
Aber im Endeffekt ist genau diese Kunst, das finde ich wunderbar, wenn du da sagst, sich zurücknehmens. Das ist genau das, was man schaffen muss, zu erkennen, dass eigentlich damit, wenn ich eine Plattform finde, die offen ist, an der alle teilnehmen können, also der Silo-Kunde schon, Kunde und Nicht-Kunde, den zu überwinden, auch Mitbewerber zu akzeptieren. In Wuppertal ist die Volksbank
Co-Petition,
und Sparkasse.
Ne?
Ja? Volksbank und Sparkasse sind in der Plattform. nebeneinander. Genau wie sie auch teilweise auch Filialen im süddeutschen Raum schon zusammen betreiben. Also wir sehen ja, diese Brücken sind da und die muss man gemeinsam bauen vor Ort und am Ende profitieren alle davon, bin ich mir sicher. Weil solange ich mein Geschäftsfeld nicht ausweiten kann, Wuppertal oder wo auch immer, muss ich ja zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Dafür ist Digitalisierung einfach zu teuer, als dass man das als alleiniges Hobby betreiben kann.
Ja, und wie gesagt, es spricht ja dann auch nicht eurem Antritt, was ihr vorhabt.
Ja.
Ja, okay. Ja, was sind denn die nächsten Schritte? Auf was können wir gespannt sein, Holger, wenn wir vielleicht so in die Richtung Ausblick kommen?
Ja,
Was
also
kommt nach Wuppertal, Saarlouis?
mal
Was
schauen.
ist die?
Mal schauen. Wir sind jetzt in Kürze auf dem Deutschen Sparkassentag. Haben wir die Möglichkeit bekommen, worauf wir sehr stolz sind, als Regio-Plattform dort präsent zu sein und uns den kommunalen Vertretern, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Vorständinnen und Vorständen zu präsentieren, aus der Sparkassenfinanzgruppe. Und darüber hinaus, das wird sicherlich sehr spannend, weil da wird man sehr, sehr deutlich mal so eine Wasserstandsmeldung bekommen. Wie ist denn die Bereitschaft, generell in so etwas zu denken? Das werden wir sehr gerne mitnehmen und natürlich dann entsprechend auch auf uns aufmerksam machen. Dann haben wir natürlich vor, das, was ich eben sagte, dieses Thema Alltagshelfer richtig cool zu machen, um es mal so zu sagen. Also, dass ich auch mit der Gamification so ein Stück Sachen steuern kann. Ja, das wären die großen Schritte. Dann auch so Themen wie Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit ist etwas, was die User sehr stark gefordert haben, zu Recht, weil wir sind auch eine Stadt mit sehr, sehr viel Migrationshintergrund. Und sowas muss man auch dann auch nochmal besser Rechnung tragen, als wir es am ersten Mal gemacht haben. Da wird uns KI sehr helfen. Da sind wir sehr froh, dass die KI sich so entwickelt, dass auch Mehrsprachigkeit einfacher abbildbar ist. Ja, also das sind so die nächsten ganz großen Schritte. Und wir sind uns sicher, da kommen immer neue Ideen, weil da waren die letzten Jahre von geprägt.
Ja, wäre schön. Ja, Holger, dann drücke ich dir euch die Daumen für den 31.05. für den Deutschen Sparkassentag in Hannover. Hier haben wir auch so ein kleines gemeinsames Leistungsbündel geschaffen. Ich glaube, das dürfen wir noch kurz erwähnen, oder, Holger?
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, genau. Nämlich einen Workshop mit euch, mit Bligit, und im Vorfeld könnte, wenn es gewünscht wird, unser digitaler Heimatmonitor eingebunden werden. Unser digitaler Heimatmonitor ist ein Tool, was recht pragmatisch, so würde ich einfach mal sagen, sehr kompakt zum Spiegelbild und Reflexionsoberfläche der derzeitig wahrgenommenen Leistungsfelder aus Sicht der Kunden einfach auch abbildet, dass man wie so ein Scan einfach mal bekommt. Was begeistert Menschen in unserer Region und wo sind vielleicht auch Leistungsdefizite bei uns, dass man also einfach auch sehen kann, wie fällt so ein Bewertungsschema aus? Und da haben wir gemeinsam gesagt, wäre doch schön, wenn man die Dinge miteinander verknüpft, dass man einmal so eine Preview-Analyse, ein Preview-Ergebnis hat und dann einfach auch weiß, okay, was bewegt denn die Menschen hier in der Region? Dann kann man vielleicht auch ganz anders in so einen Prozess dann auch reingehen.
Ja, ich bin da auch an der Stelle total froh, dass wir uns im Montabaur da kennengelernt haben, weil ich das direkt in deinem Vortrag auch gemerkt habe, wie sehr ihr da auch ähnlich denkt wie wir. Und ich finde, diese Partnerschaft ist sehr, sehr vielversprechend jetzt in der Zusammenarbeit. Wir freuen uns da total drauf, weil ich glaube, dass ihr einen wesentlichen Punkt noch mithelft, vielleicht zu beschleunigen, auch wenn eine Stadt, eine Region sich nicht ganz sicher ist, wie der Weg ist. Also erstmal diese Wasserstandsbestimmungen zu haben, so wie wir sie hier in Wuppertal immer freundlicherweise auch nennen. Wir haben ja auch mit
Ja.
Wasser viel zu tun. Da eben Handlungssicherheit vielleicht zu bekommen, gehe ich diesen Schritt durch euren Online-Monitor, den ihr da entwickelt habt. Und dann eben auch. Das ist auch so unser Erleben mit Gesprächen von Städten, mit denen wir bisher in Kontakt waren. Ich glaube, das Schwierigste ist der Findungsprozess, dieser Einigungsprozess, ne? Die Gemeinsamkeit vor Ort, wer könnte zusammenarbeiten, die Struktur finden. Und ich glaube, da freue ich mich sehr auf gemeinsame Projekte, die wir mit Sicherheit da haben werden. Weil das hilft und da das Know-how auch genauso wie bei der Plattform selbst zu bündeln, kann Deutschland nur besser machen, die Regionen digital mehr sichtbar zu machen.
Ja, wunderbar. Das könnte schon ein wunderbares Schlusswort sein, Holger. Dem ist ja kaum was hinzuzufügen. Nur, dass ich gerne auch hervorheben möchte, dass wir uns auch sehr freuen, dass wir uns kennengelernt haben und uns hier inhaltlich, glaube ich, auch sehr gut ergänzen. Ja, also wer mehr erfahren möchte, die Sparkassenmanager unter unseren und Managerinnen natürlich unter unseren Zuhörenden, die können dich treffen am 31.05. in Hannover zu einem persönlichen Austausch. Und die ersten 100 dieser Sparkassenmanager und Sparkassenmanagerin bekommen auch ein kleines Präsent.
Genau.
Holger, dann sage ich danke für dieses Gespräch, für deine Zeit und dass du uns ja teilhaben lassen hast an eurer Geschichte, an euren Erlebnissen rund um Bligit, wie dieser Prozess verlaufen ist. Und es war ja auch schon so eine gewisse Reise, wenn man das so reflektiert. Da habt ihr Lernerfahrung dabei gehabt, Neudeutsch Learnings, und ihr habt mittlerweile wirklich eine richtig tolle, gute Plattform geschaffen, die wir auch nochmal verlinken. Also das sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Wir werden in der Episodenbeschreibung auch nochmal den Link zu Bligit dann entsprechend aufführen. Ja, Holger, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und bis bald.
Ganz lieben Dank, Corinna, und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, vielen Dank. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörenden. Alles Gute und bis bald.
Wie sind Ihre Erfahrungen zum Thema in dieser Episode? Schreiben Sie uns über LinkedIn. Und hören Sie gerne wieder rein bei der nächsten Folge von Eine Tüte Heimat, der Podcast über regionale Ökosysteme. Von Ecosystems for Business.